Radio SRF.
12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous mit diesen Mittagsthemen. Sicher ist sicher. Die UBS will ihr Schweiz-Geschäft abspalten. Das letzte Wort ist nicht gesprochen. Das Steuerabkommen Schweiz-Deutschland scheint wieder verhandelbar. Außerdem in der Sendung die Geburt der Lokalradios.
Endlich, hier ist Radio Basilisks Basler Radio. Radio Basler,
liebe Hörerinnen und Hörer, es ist Mitternacht, 1. November 1983. Herzlich willkommen bei Radio Z auf UKW 101,1.
Und wir sprechen mit dem Gründervater von Radio Extra Bern, Matthias Lauterburg.
Wir machten das experimentellste Kommerzradio oder das kommerziellste Experimentalradio der Schweiz.
Er erklärt, warum es für solches heute kaum mehr Platz hat im Äther. Und meine Daten gehören mir, der jüngste EU-Parlamentarier und Kämpfer für einen besseren Datenschutz, Jan-Philipp Albrecht, erklärt im Tagesgespräch, wofür er in Washington lobbyiert hat. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Andi Lüscher. Er hat die Nachrichten.
Die UBS beabsichtigt in der Schweiz eine Tochtergesellschaft zu gründen. Das geht aus dem Quartalsbericht der Großbank hervor. Noch sei nichts entschieden, aber man erwarte heute, dass die Tochterbank künftig für das Schweizer Geschäft zuständig sei. Wie die NZZ schreibt, plant die UBS diese mögliche Auslagerung nicht auf Geheiß der Finanzmarktaufsicht. Die deutsche SPD ist offenbar bereit, das gescheiterte Steuerabkommen mit der Schweiz neu zu verhandeln. Das hat sich bei den Verhandlungen zwischen CDU, CSU und den Sozialdemokraten für eine Regierungskoalition gezeigt, wie deutsche Medien berichten. Die SPD beharrt gemäß dem nordrhein-westfälischen Finanzminister Norbert Walter-Borjans auf einem Abkommen ohne Schlupflöcher. Die SPD strebe einen europaweiten Informationsaustausch an. Der Bundesrat ist bereit, verschiedene Maßnahmen umzusetzen, damit die Informatiksicherheit im Nachrichtendienst verbessert werden kann. Er unterstützt dabei die Empfehlungen der Geschäftsprüfungsdelegation mehrheitlich. So soll der Nachrichtendienst ab nächstem Jahr etwa 8 zusätzliche Stellen erhalten. Und der Bundesrat will offenlegen, was das den Bund kostet. Weiter will er den Aufbau eines neuen Risikomanagements im Nachrichtendienst eng begleiten. Vor anderthalb Jahren konnte nur knapp verhindert werden, dass geschützte Daten aus dem Nachrichtendienst an die Öffentlichkeit gelangten. Das Bundesamt für Gesundheit, BAG, hat auch in diesem Jahr wieder die Preise von 800 Arzneimitteln überprüft. Bei rund 500 sei in der Folge eine Preissenkung verfügt worden, teilt das BAG mit. Die tieferen Preise würden ab heute gelten und die obligatorische Krankenversicherung um mindestens 200 Millionen Franken entlasten. Für die Preisvergleiche werden Daten aus 6 europäischen Ländern zu Rate gezogen, darunter Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Nach langer Suche hat der Industriekonzern OC Oerlikon mit Brice Koch einen neuen Firmenchef gefunden. Er kommt von der ABB. Der 49-Jährige wird sein Amt im nächsten Jahr antreten, wie OC Oerlikon mitteilte. Jürg Fédier, der das Unternehmen seit März als Interimchef geführt hat, wird er sich wieder auf seine Aufgabe als Finanzchef konzentrieren. Die Royal Bank of Scotland lagert rund 55 Milliarden Franken in eine sogenannte interne Bad Bank aus, wie das Finanzinstitut in London mitteilte. Damit will die Bank die risikoreichsten Papiere abbauen. Die Royal Bank of Scotland war in der Finanzkrise vom Staat gerettet worden. Er hält seither über 80% an der Bank. Der britische Finanzminister Osborne begrüßte das Vorhaben. Damit könne das Unternehmen weiter saniert werden. In Thailand hat das Repräsentantenhaus, eine der beiden Parlamentskammern, das umstrittene Amnestiegesetz für politisch Verfolgte verabschiedet. Kritiker des Gesetzes befürchten, dass nun der frühere Regierungschef Thaksin Shinawatra aus dem Exil zurückkehren könnte. Er ist der Bruder der derzeitigen Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra. Im Frühjahr 2010 wurden bei der Absetzung von Thaksin Shinawatra mehr als 90 Menschen getötet und über 2000 verletzt. Das Gesetz kommt nun noch vor das Oberhaus. An der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen sind 4 Palästinenser getötet worden. Das teilten palästinensische Ärzte mit. Nachdem israelische Soldaten in der Nacht in den Gazastreifen vorgerückt waren, um einen Tunnel zu zerstören, wurden sie von Kämpfern der Hamas angegriffen, die im Gazastreifen regiert. Israels Armee setzte nach eigenen Angaben Bodentruppen und die Luftwaffe ein. Die Lohnunterschiede im Schweizer Leistungssport sind gross. Während einige wenige sehr gut verdienen, haben die meisten ein bescheidenes Einkommen. Eine Studie der ETH Zürich zeigt, dass über 70% der befragten Athleten in der Schweiz weniger als 70.000 Franken im Jahr verdienten. Viele Teilzeitprofis gingen daneben noch eine Erwerbstätigkeit nach. Wie die Studie weiter zeigt, sind Wintersportler etwas besser gestellt als Sommersportler. Für die Studie wurden über 1700 Personen befragt, neben Sportlern auch Trainer und Leistungssportchefs.
Sie hören Rendezvous. Gleich geht's ums Kleingedruckte bei der UBS, die eine große Veränderung plant in der Geschäftsstrategie. Eine Veränderung zeichnet sich auch in Deutschland ab. Das Steuerabkommen mit der Schweiz könnte wieder verhandelt werden. Was meint der Bundesrat dazu? Dann. Der ist 3 und die Lokalradios werden 30. Wir ziehen Bilanz. Wir wollen Schweizer Olympiamedaillen sehen, aber dafür müssten wir mehr bezahlen, sagt der Goldmedaillengewinner und Sportökonom. Und die Worte des Monats Oktober.
Auch wenn man gross und mächtig ist, hat man noch kein Recht, um auf den Kleineren rumzuhocken und dann das Telefon abzuhören.
Sagte Bundespräsident Maurer. Datenschutz ist auch Thema im Tagesgespräch um 1. Dies und mehr nach Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8.222 Punkten, minus 0,2%. Der Euro wird zu 1.23.13 gehandelt, der Dollar zu 91,06 Rappen. Und das Wetter? Heute Nachmittag löst sich der Nebel auf, es ziehen jedoch dichte Wolkenfelder vorüber. Morgen regnet es zunächst stellenweise, am Nachmittag gibt es Aufhellungen. Es wird windig, bei rund 15 Grad.
Was die UBS plant, ging in ihrem Quartalsbericht fast unter. In ein paar Zeilen erwähnt die Grossbank, dass sie über Grosses nachdenkt. Die Schweizer Grossbank möchte nämlich ihr Schweizer Geschäft auslagern. Klaus Hammann von der Wirtschaftsredaktion, was würde diese Tochter genau enthalten?
Das ist nicht ganz klar. Die UBS denkt daran, das Schweizer Privat- und Firmenkundengeschäft sowie eventuell die Vermögensverwaltung, die aus der Schweiz herausgemacht wird, in diese Tochter auszulagern.
Und welches Ziel verfolgt die UBS mit einer solchen Abspaltung des Schweizgeschäfts?
Ja, sie will das klassische Bankgeschäft in der Schweiz im Falle eines Zusammenbruchs der Bank retten können. Sie lagert diese Geschäftsteile aus, auch um eben eine Rettung durch den Staat, wie sie ja bereits einmal nötig war, künftig unnötig zu machen.
Macht sie das in Ihren Augen eher freiwillig oder eher auf Druck der FINMA?
Die UBS handelt zumindest nicht direkt auf Druck der FINMA, aber natürlich auch nicht ganz freiwillig. Die Politik verlangt nämlich von den Grossbanken eine Lösung für das sogenannte Too-Big-to-Fail-Problem. Deshalb kann man übrigens auch davon ausgehen, dass nicht nur die UBS, sondern auch die Credit Suisse solche Pläne diskutiert, zurzeit aber einfach darüber nicht informiert. Die FINMA, und das ist ganz wichtig, hat aber tatsächlich ein Druckmittel. Sie kann den Banken, die einen plausiblen Notfallplan vorlegen, einen sogenannten Kapitalrabatt gewähren. Sprich, die Bank müsste weniger Eigenkapital bereitstellen, wenn ihr Notfallplan von der Aufsicht als genügend beurteilt wird. Und daran sind die Schweizer Banken, die ja nach wie vor am Aufbauen von Eigenkapital sind, natürlich sehr interessiert.
Aber wenn ich das richtig verstehe, ist das nicht die Abspaltung der Investmentbank mit ihrem Risikogeschäft, wie also von verschiedenen Seiten gefordert wurde?
Nein, das ist es auf keinen Fall. Es ist eher das Gegenteil. Gegen diese Aufspaltung, gegen ein solches Trennbankensystem wehren sich die Grossbanken nämlich vehement. Sie betonen immer wieder, wie wichtig es sei, Investmentbank und Vermögensverwaltung zum Beispiel unter einem Dach zu haben. Und mit diesen aktuell diskutierten Plänen nimmt die UBS sicherlich solchen Forderungen Wind aus den Segeln.
Wenn die Schweizer Grossbank UBS das Schweizer Geschäft abspalten würde, ist das in Ihren Augen eine gute Strategie und vor allem ist das ein kluges Signal?
Ja, also ob der Plan tatsächlich aufgehen würde, das ist natürlich noch schwierig abzuschätzen. Da sind noch ganz viele Fragen offen. Grundsätzlich muss die Bank noch definieren, genau wie die Tochter mit der Mutter dann verbunden sein soll. Es ist auch noch nicht klar, ob die dann tatsächlich nicht füreinander haften, also sich wirklich nicht mit in den Strudel ziehen würden. Und das, was Sie ansprechen, ist natürlich tatsächlich so, das ist eine sehr schweizorientierte Lösung und die US-Behörden beispielsweise würden es kaum akzeptieren, wenn die UBS im Notfall die Schweizer Bank retten und die ausländischen, sprich die US-Teile unter anderem bankrott gehen lassen würden. Also da ist noch vieles offen, vieles muss geklärt werden und das nimmt sicher noch viel Zeit in Anspruch. Konkret denkt die UBS heute daran, mit der Schaffung dieser Tochterbank frühestens in der Mitte von 2015 zu beginnen.
Gut zu wissen, dass Sie für uns dranbleiben. Danke für diese Einschätzungen, Klaus Hammann. Totgesagte leben länger. Dieses Sprichwort gilt vielleicht auch für das Steuerabkommen zwischen der Schweiz und Deutschland. Mit dem Abkommen hätten Deutsche anonym Milliarden unversteuerter Gelder nachversteuern können. Im letzten Dezember brachte es die deutsche SPD mit viel Getöse zu Fall. Es ging ihr zu wenig weit. Jetzt aber gibt es offenbar Bewegung. Die deutschen Sozialdemokraten sprechen von neuen Verhandlungen. Und in der Schweiz zeigt sich Bundespräsident Ueli Maurer offen. Dominik Meyer.
In Berlin verhandelt die SPD zurzeit über eine neue Regierung, über eine große Koalition mit der CDU. Und dabei geht es auch um eine Neuauflage des Steuerabkommens mit der Schweiz. Die SPD zeigt sich im Grundsatz verhandlungsbereit. Das Internetportal Spiegel Online zitiert Norbert Walter-Borjans, den SPD-Finanzminister aus Nordrhein-Westfalen. Er sagt sinngemäß, auf dem Weg zum automatischen Informationsaustausch könne ein Abkommen mit der Schweiz sinnvoll sein. Die SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag schreibt auf Anfrage von Radio SRF:
Zur Regelung der sogenannten Altfälle sind bilaterale Verhandlungen mit der Schweiz sinnvoll. Allerdings müssen die Verhandlungen ganz anders geführt werden, als sie die bisherige Regierung geführt hatte.
Das Aber, genau das Allerdings der deutschen SPD, folgt also auf dem Fuß. Die deutschen Sozialdemokraten wollen ein ganz anderes Abkommen als die gescheiterte Version. Die Forderungen seien eigentlich dieselben wie letztes Jahr, heißt es bei der SPD. Das heißt zum Beispiel, die SPD möchte an der Anonymität der Steuersünder rütteln, wenn sie ihre Gelder nachversteuern. Und sie hält die vorgesehenen Steuertarife für zu tief. Die Neuigkeiten aus Deutschland sind also mit Vorsicht zu genießen. Viel hat sich nicht bewegt. Doch immerhin, auch in der Schweiz tönt es ein wenig nach Tauwetter. Bislang hatte der Bundesrat Nein gesagt zu raschen neuen Verhandlungen. Gestern nun gab Bundespräsident Ueli Maurer dem Südwestrundfunk ein Interview und zeigte sich hörbar offen.
Ich denke, was wir in dieser Frage brauchen, sind vertrauliche Verhandlungen am runden Tisch. Wenn Forderungen immer in der Öffentlichkeit gestellt werden, begeht sich jede Partei in den Schützengraben und kommt nicht mehr daraus heraus. Und ich glaube, wir müssen hier generell bei Verhandlungen wieder vorsichtiger sein. Sie brauchen eine gewisse Vertraulichkeit, um Lösungen zu finden. Was auf dem Marktplatz ausgetragen wird, ist nicht mehr lösungsfähig.
Maurer machte aber sogleich klar, wer wem entgegenkommen müsste bei Steuerverhandlungen mit Deutschland.
Hier muss, wenn es zu einem Abschluss kommt, Deutschland sich bewegen. Kann man jetzt ja auch. In den Wahlen war die Flexibilität da nicht besonders hoch. Ich hoffe, dass man sich jetzt darauf besinnt, was wir wirklich angeboten haben. Und das ist sehr viel.
Inhaltlich liegen in der Schweiz der Bundesrat und in Deutschland die SPD noch sehr weit auseinander. Neu sind die positiven Signale für Verhandlungen. Ein kleiner Schritt. Aber immerhin.
Piraten und Pioniere machten es möglich. Vor genau 30 Jahren, am 1. November 1983, durften in der Schweiz neben DRS3 auch die ersten Lokalradios auf Sendung gehen. Heute gibt es bei uns mehr als 30 Privatradiostationen. 2,5 Millionen Menschen hören diese täglich. Über Geschichte und Gegenwart der Schweizer Privatradioszene, Klaus Bonanomi.
Endlich Dienstag, der 1. November 1983, es ist 12 Uhr Nacht. Hier ist Radio Basilisks Basler Radio.
So und ähnlich klang es am 1. November 1983 um Mitternacht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist Mitternacht, 1. November 1983. Herzlich willkommen bei Radio Z auf UKW 101,1.
Mit den Lokalradios ist ein Radiofieber wieder ausgebrochen und eine Begeisterung für dieses Medium. Das hat eine neue Ära für das Radio eingeläutet. Ja, ich würde fast noch weitergehen. Es hat wahrscheinlich das Radio sogar gerettet.
Sagt Walter Rüegg heute über das, was vor 30 Jahren passiert ist. Er hat soeben ein Buch veröffentlicht über die Entwicklung der Lokalradios. Als ehemaliger Direktor von Schweizer Radio DRS und zuvor als Verwaltungsratspräsident beim Solothurner Lokalradio 32 kennt Rüegg beide Seiten. Mit dem Aufkommen der lokalen Sender habe das Medium Radio als Ganzes einen neuen Aufschwung erlebt und das sei damals dringend nötig gewesen.
Das Monopol, das Quasi-Monopol, ist der SRG nicht gut bekommen in diesem Bereich. Es hat ja auch dazu geführt, dass viele Hörer abgewandert sind. Man hat SWR3 oder Europa oder Radio Luxembourg, hat man gehört, und Hörer verloren.
Darauf reagierte die SRG mit dem neuen Programm DRS3 und konnte so auch wieder jüngere Hörer ansprechen. 7 Lokalradios gingen 1983 auf Sendung. Heute sind es über 30. Das Angebot ist größer geworden, aber, meint Rüegg, nicht unbedingt vielfältiger.
Weil die Radios sich mit Werbung finanzieren müssen, weil sie dann ein gängiges Musikformat wählen, das alle anspricht und sie nicht dazu bewegt, auszuschalten. Das gibt einen gewissen Mainstream, das ist schade, wo wirklich fast jedes Radio gleich klingt wie das andere. Aber es gibt eben auch Leute, die die Chance gepackt haben und gesagt haben, ich will etwas ganz Spezifisches machen mit Ansprüchen, mit einem bestimmten Hörerkreis. Und das funktioniert.
Als Beispiel nennt Rüegg den Raum Zürich. Hier habe es genug Publikum und genügend Werbegelder für mehrere Sender.
Music only. Energy bringt die Stars zu dir.
Yo, this is John Newman and you're listening to Radio 105 today.
Radio 105 und Energy mit Musik für ein junges Publikum.
Radio 24 informiert.
Mit dem Adrian Sutter.
Halloween hat der Polizei einen Haufen Arbeit gemacht.
Radio 1, Roger gegen Roger.
Radio 24 und Radio 1 mit mehr Information und Gesprächen, dazu das alternative LoRa, eine Stimme für viele, oftmals fremdsprachige Minderheiten.
Vaya, ez Melik Muvatali, rahibi khodavanda Roger Arinae ugish khodayan.
Eine solche Vielfalt gibt es jedoch nicht in allen Sendegebieten. Noch nicht. Die knappen UKW-Frequenzen sind vergeben, aber neue Technologien, DAB+, Internetradio und auch Social Media ermöglichen heute ein breiteres Angebot und einen besseren Draht zum Publikum, zur Community. Und dies nutzen heute auch viele Privatradios. So hätten trotz großer Konkurrenz aus dem Internet auch die Lokalradios in Zukunft ihre Chance, glaubt Radiofachmann Rüegg.
Sie haben wahrscheinlich Ihre Einmaligkeit darin, dass Sie eine Community bilden mit Ihren Hörern. Das ist ganz, ganz zentral. Das kann Ihnen kein Internetradio, das geografisch nicht begrenzt ist, wegnehmen. Das können Ihnen auch andere Musikprogramme nicht wegnehmen.
Sagt Walter Rüegg im Bericht von Klaus Bonanomi. Zur Gründungszeit der Lokalradios gehören verschiedene Gründerväter, zum Beispiel Roger Schawinski in Zürich oder in Bern Matthias Lauterburg. 1983 wurde er zum ersten Programmleiter von Radio Extra Bern. Ich fragte vorhin Matthias Lauterburg, erinnern Sie sich an den Senderstart, die erste Sendung von Radio Extra Bern?
Sehr gut, ja.
Wie war
alles,
das?
Alles ziemlich chaotisch, alles durcheinander, viel zu viele Leute ringsherum und am anderen Morgen ein wüstes Erwachen.
Sie sendeten damals offenbar aus einem Berner Restaurant oder müsste ich eher aus einer Berner Beiz sagen?
Beiz ist gut, ja, weil die gehörte Kardinal und Kardinal wollte weiterhin Bier verkaufen und wir waren eigentlich ein Fremdkörper dort.
Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Wie war denn das? Da waren Mikrofone und Sendemischpulte mitten im Restaurant.
Also in einer Kabine im Restaurant drin und die Leute saßen rundherum. Und heute würde man sagen, das war die erste Event-Beiz der Schweiz. Und wahrscheinlich würden sich viele Restaurateure würden sich die Finger schlecken, wenn sie sowas bei sich haben könnten. Damals waren wir nicht richtig situiert.
Schon relativ kurze Zeit später musste man dann doch das Sendekonzept ändern. Was ging da nicht mehr?
Wir machten das experimentellste Kommerzradio oder das kommerziellste Experimentalradio der Schweiz. Es war ein sehr, sehr offenes Programm, auch in Bezug auf die Musik. Da habe ich dann dazu lernen müssen. Das ging so nicht und da mussten wir diverse Sachen ändern. Aber ich stehe dazu, wir haben zwar gewisse Tiefflüge gehabt, aber wir haben auch Höhenflüge gehabt mit diesem offenen Programm, die man anders in einem engen Rahmen drin nicht mehr machen könnte.
Was war Ihr persönlicher Höhenflug?
Schon, dass wir dem Radio DRS bei den Wahlen 1986 mit einer eigenen Hochrechnung die News von der grün-roten Mehrheit wegschnappten.
Die Lokalradios arbeiten heute, man kann sagen, professioneller. Sie ähneln einander auch viel mehr. Ist vom damaligen Pioniergeist noch etwas übrig geblieben?
Bei den kommerziellen Vollprogrammen glaube ich nicht, nein. Das ist weg. Es ist auch natürlich, nach 30 Jahren ist Pioniergeist, den kann man nicht so lange erhalten. Aber ich glaube schon, dass ein großer Fehler gemacht wurde mit dem Wechsel zu den sogenannten Formatradios, die alle eben ein bisschen gleich tönen. Radio ist so kein Gesprächsthema mehr.
Man hört es noch, Sie sind immer noch engagiert, obwohl Sie offiziell pensioniert sind seit dem Frühling. Hören Sie immer noch aktiv Radio, aktiv im Sinne von und denken mit?
Die Wortinhalte schon, ja. Aber ich muss sagen, die großflächigen Musikprogramme, da habe ich in 22 Jahren Radio bei DRS und bei den Privaten irgendwo einen lebenslangen Schaden davon getragen. Also die Musik, die ich schon damals spielte, die kann ich heute nicht mehr hören. Und da muss ich einfach abstellen. Aber Radio als Informationsmedium ist für mich immer noch etwas Wichtiges, ja.
Sagt Matthias Lauterburg, einer der Geburtshelfer von Schweizer Lokalradios und Gründungsmitglied von Radio Extra Bern. Und Hintergründe, Tonmaterial und Anekdoten zu den vielfältigen Geburtstagskindern finden Sie in unserem Special auf srf.ch/news. Rendezvous, es ist 1:08. Olympiamedaillen, Freudentränen auf Siegerpodesten, flatternde Schweizer Fahnen. Momente, die landesweit in Erinnerung bleiben. Der Ruhm ist gross, aber die finanzielle Entschädigung auf dem Weg zur Medaille ist bescheiden. Das belegt die Studie der Eidgenössischen Hochschule für Sport in Magglingen. Mehr noch, sie zeigt, dass olympische Medaillen ihren Preis haben oder eben hätten. Michelle Schönbächler.
Fabian Kauter ist kein Roger Federer. Er ist zwar ein erfolgreicher Fechter, verdient aber bei weitem nicht wie der erfolgreiche Tennisspieler.
Ich komme im Moment mit sehr wenig durch und habe auch keine Ansprüche.
Ende Monat kann Fabian Kauter mit rund 3'000 Franken fix rechnen. Lohn vom Arbeitgeber, ein bisschen Sponsoring, Beiträge von der Sporthilfe. Rund 900 Leistungsathleten in der Schweiz wurden für die veröffentlichte Studie befragt und die Auswertung zeigt, nur ein kleiner Teil, sprich 16% der Schweizer Leistungssportler, haben im Jahr 2010 ein Gesamteinkommen von über 70'000 Franken verdient. Ungefähr die Hälfte der Profisportler verdient weniger als 24'000 Franken im Jahr. Nur gerade 5% können mit einem Lohn von über 400'000 Franken pro Jahr rechnen. Eine Sportkarriere macht man nicht des Geldes wegen. Der sechsfache Welt- und Europameisterschaftsmedaillengewinner im Fechten, Fabian Kauter, bestätigt.
Wenn ich auf einem Podest stehen kann, wenn ich eine Medaille um den Hals habe, Erinnerungen auch an Niederlagen, irgendwo durch, das ist das, was mir im Leben Spaß macht, den Jugendlichen im Fechten weiterzuhelfen, den Sport nach vorne zu bringen, mit Kindern auch zusammen zu arbeiten. Das macht mir Spaß und ja, im Moment spielt das Geld bei mir eigentlich nicht so eine große Rolle.
Im Moment, spätestens nach der Karriere, bleibt aber die Frage, was nun? Und da hakt der Autor der Studie und ehemalige Spitzensportler Hippolyt Kempf nach. Er fordert nicht nur einen Mindestlohn für Leistungsathleten, sondern insbesondere auch mehr Anerkennung.
Und das ist etwas, das wir verbessern müssen, das ist etwas, das der Sport wirklich pflegen muss. Die Sportler lernen etwas während der Spitzensportzeit, die Sportler entwickeln sich, erarbeiten Kompetenzen, die im Beruf sehr, sehr viel Mehrwerte bieten können.
Sportler besitzen ein Durchhaltevermögen, haben Sieg und Niederlage erlebt und diese Eigenschaften sind auch für das Berufsleben von Vorteil. Die Studie zeigt zudem auf, dass Athleten, Trainer und Leistungssportchefs feststellten, dass die Mittel für einen nachhaltigen Erfolg nicht reichen. Hippolyt Kempf.
Professionalität heißt, ich verzichte auf Arbeit, ich investiere in Training, ich investiere in Coaching. Und damit ich das gewährleisten kann, da brauche ich eine gewisse Entschädigung. Ich muss davon leben können. Die Sportler haben Kinder, die Trainer haben ebenfalls Familien. Und wenn wir auf der einen Seite Höchstleistung fordern und Professionalität eine Voraussetzung ist, dann heißt das auch, dass wir irgendwelche Mittel dafür freistellen müssen.
Und nur so ist der nachhaltige Medaillensegen für die Schweiz gesichert.
Das kleine Schwarze von Angela Merkel bot im Oktober viel Grund zur Aufregung. Das kleine schwarze Handy der deutschen Bundeskanzlerin. Aber der Oktober bot noch viel mehr als Abhörskandale. Daniel Hubacher hat zurückgehört in den Worten des Monats Oktober.
Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht.
Was für eine Aufregung in diesem Oktober. Da hat der amerikanische Geheimdienst NSA also nicht nur uns, sondern auch das Handy von Frau Merkel abgehört. Unerhört, sagt dazu auch unser Bundespräsident.
Ich denke, gerade Amerika muss da über die Bücher, auch wenn man gross und mächtig ist, hat man noch kein Recht, um auf den Kleineren rumzuhocken und dann das Telefon ablösen.
Doch die Kleinen bräuchten gar nicht so erstaunt zu sein. Alle Staaten spionieren einander aus, sagt der frühere Chefredaktor der Hamburger Zeit, Robert Leicht.
Ich meine, dieses Gerede von, das sind unsere besten Freunde, das ist politische Romantik. Staaten sind Staaten und haben ihre Interessen. Vielmehr ärgert mich, dass Bürger ausgeforscht werden. Das ist doch viel schlimmer.
Für viele Amerikaner schlimm war der Verwaltungsstillstand, der Shutdown, der das sich selbst zerfleischende Parlament vollbrachte, weil sich die Republikaner weigerten, das Budget abzusegnen. 800.000 Beamte wurden in unbezahlten Zwangsurlaub entsandt. Da nützte auch Obamas Appell, diese Farce zu stoppen, nichts.
Stop this farce. End this shutdown now.
Für den Schweizer Finanzprofessor Alfred Mettler, der an der Georgia State University lehrt, ist dieser Shutdown vor allem eins.
Ja, es ist ein Polittheater, welches für die Betroffenen mühsam und für das Land, ich würde mal sagen, unangenehm ist. Es ist ein Politspektakel, würde ich sagen, erster Güte, das sich jetzt da abspielt.
Kein Theater, sondern eine Katastrophe spielt sich in diesen Tagen vor den Toren Europas ab. Wir können nur schreien, unsere Stimme erheben, Schande rufen, sagen die Menschen auf Lampedusa. Fast täglich hat die Küstenwache in den letzten Wochen halb verhungerte Flüchtlinge aus abgehalfterten Booten gerettet. Für Hunderte kam jede Hilfe zu spät. Eine Schande für Europa, sagt Christopher Hein. Er ist Direktor der Nichtregierungsorganisation Italienischer Flüchtlingsrat in Rom.
Was geschehen muss, dafür gibt es konkrete Vorschläge, da muss man gar nicht jetzt von neu anfangen, wie das auszugestalten wäre, dass ein Asylverfahren bereits im Ausland beginnen könnte. Wir brauchen nur den politischen Willen, damit das endlich Wirklichkeit wird.
Wirklichkeit wird in unserem Land nun also die erste Abschaltung eines AKWs.
Wir haben uns entschieden, dass wir das Kernkraftwerk Mühleberg bis 2019 weiter betreiben und danach vom Netz nehmen.
Verkündet der BKW-Verwaltungsratspräsident Urs Gasche. Doch ausgerechnet den langjährigen AKW-Gegner und früheren SP-Nationalrat Rudolf Rechsteiner will diese Ankündigung nicht so richtig freuen.
Das russische Roulette geht weiter bis 2019. Das Werk ist eigentlich nicht wirklich sicher. Das Hensi sollte das auf jeden Fall verhindern.
Schlimme Stunden hat das VBS erlebt, nachdem ein FA-18-Kampfjet in die Felswand beim Lopper krachte. Armeechef André Blattmann fehlten die Worte.
Wir können nicht zuversichtlich sein.
Und zum Schluss noch eine kleine Hommage an den 200. Geburtstag des großen Opernkomponisten. Genau, Giuseppe Verdi, von dem der Verdi-Biograf Anselm Gerhardt sagt:
Man kann ja sagen, er war der bedeutendste Italiener des 19. Jahrhunderts in der internationalen, aber am Ende auch in der nationalen Wahrnehmung.
Und wussten Sie, dass auf dem Fortepiano, auf dem schon der kleine Verdi herumhämmerte und das heute noch im Verdi-Museum in Busetto steht, noch immer geübt wird?
Quindi è stonatissimo.
Daniel Hubacher ließ den Oktober erklingen. Gleich ist es eins, und da geht es um fast so etwas wie um eine Glaubensfrage. Wer darf wen belauschen und wie weit? Susan Brunners Gast ist ein EU-Parlamentarier, der in Washington diskutieren ging. Das Tagesgespräch hier gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Andi Lüscher.
Die UBS plant, ihr Schweizer Geschäft in eine Tochtergesellschaft auszulagern. Es geht um die Betreuung von Schweizer Privat- und Firmenkunden, aber auch um die Vermögensverwaltung für ausländische Kunden, die von der Schweiz aus geschieht. Die deutsche SPD ist offenbar bereit, das gescheiterte Steuerabkommen mit der Schweiz neu zu verhandeln. Das hat sich bei den Verhandlungen zwischen CDU, CSU und den Sozialdemokraten für eine Regierungskoalition gezeigt. In der Schweiz kosten gut 500 Medikamente seit heute weniger. Das hat das Bundesamt für Gesundheit verfügt. Die tieferen Preise würden die obligatorische Krankenversicherung um mindestens 200 Millionen Franken entlasten.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.